Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle.
Herr Runzel, Ihr erster Kinospielfilm Viola und Sebastian entstand 1971, also relativ spät, was Ihre Laufbahn als Filmregisseur betrifft.
Richtig. Ich komme vom Theater, habe viele Jahre nur Theater gemacht, ein Theater in Berlin entwickelt, gegründet mit anderen Schauspielern zusammen 1951. Das hat uns sehr beschäftigt und dass wir es schließen mussten 5 Jahre später, weil es exterritorial war, auf exterritorialem Grund stand, hatte wohl zur Folge oder war wohl der Grund, dass ich mich von dem Theater, von der Theateridee gar nicht lösen konnte. Ich kam dann erst 10 weitere Jahre später zum Film als Regieassistent und auf dem Wege zum Fernsehen, bevor ich den ersten eigenen Film vorbereitete.
Was Ihren Stellenwert innerhalb des deutschen Films angeht, fühlen Sie sich dem neuen deutschen Film zugehörig oder wie sehen Sie Ihre Position?
Sehr schwer zu beantwortende Frage, denn wenn Sie den ersten Film als ein Beispiel nehmen wollen, so ist die Wahl des Shakespeare-Stoffes sicher noch, zeigt eine deutliche Abhängigkeit vom Theater. Die anderen Filme sind sehr typische Außenseiterfilme. Ich habe mich zwar nicht danach gedrängt, aber aufgrund bestimmter Entwicklungen bin ich im Rahmen des jungen oder neuen deutschen Films, genauso wie des alten deutschen Films, ein am Rande stehender geworden und geblieben bis heute.
Glauben Sie aber nicht, dass Sie als Filmregisseur reüssieren konnten, weil auch der neue deutsche Film Erfolg hatte?
Ganz bestimmt. Ganz sicher hat das dazu beigetragen, die Offenheit in der sogenannten Filmszene oder in der Öffentlichkeit, Presse, Kritik dem Neuen gegenüber hat mir natürlich auch geholfen. Aber ich habe mich keiner Gruppe anschließen können, weil ich die, sei es jetzt die Oberhausener oder seien es die Münchner, die sie später formiert haben, weil ich nicht das Bedürfnis dazu hatte, mich einzugliedern, sondern weil mich Stoffe, die ich machen wollte, so beschäftigt haben, dass ich gar keinen Zugang zu anderen Bereichen fand.
Ihr neuester Film, Der Schnüffler, ist eine Filmkomödie. Was diese Gattung betrifft, so ist sie bei uns leider unterrepräsentiert und auch relativ wenig erfolgreich. Wird von der Kritik meistens abgeschmettert. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Man schätzt besonders in Deutschland viel mehr als in Frankreich oder in den angelsächsischen Ländern oder auch in Italien den Wert eines Films nach seinem Problemgehalt in der Regel oder nach dem ernsten Hintergrund. Man vergisst dabei, dass gute Komödien immer einen sehr ernsten Hintergrund haben, wenn sie gute Komödien sind. Selbst die klassischen Schwenke von Feydeau oder Hennequin oder ihren Zeitgenossen haben meistens einen sehr ernsten gesellschaftskritischen Hintergrund, wie auch die Molière-Komödien. Das ist eine, woraus es entstanden ist, weiß ich nicht, ob es zurückzuführen ist auf die alte Auseinandersetzung mit dem Hans Wurst, den man von der Bühne verdammt haben wollte, Kampf der Neuberin gegen ihn oder was immer sie wollen. Aber es gibt ja auch deutsche klassische Lustspiele von Kleist und Lessing von ganz hohem Niveau, die über die Jahrhunderte hinweg ihr Publikum behalten haben. Also es ist nicht ganz zu erklären, woran es liegt. Ich habe eine starke Neigung zur Komödie. Die meisten meiner Theaterinszenierungen waren Komödien. Hier kam natürlich auch noch dazu, das gestehe ich gern, dass ich dringend einen Publikumserfolg benötige als Regisseur, damit man nicht, was die Kritiker und was vor allem die Kinobesetzer gerne tun, mich in die Ecke der erfolglosen, elitären, zwar interessanten oder mit Preisen bedachten, aber kassenmäßig erfolglosen stellt. Der Film ist weitgehend gelungen, der Schnüffler. Man kann ihn als eine erfolgreiche Komödie bezeichnen und er hat ein paar Bonbons, die dem Zuschauer sicher sehr viel Freude machen.
Um aber noch einmal bei dem Thema Komödie zu bleiben, Sie haben gerade den Vergleich zu Frankreich heraufbeschworen. Was auffällt, ist, dass die Franzosen sehr leichte Komödien drehen, gerade Philippe de Broca oder eben sein Schüler Jean-Paul Rapneau, während sich also deutsche Filmemacher doch, finde ich, immer etwas schwer tun. Also ich meine jetzt nicht persönlich Sie, sondern so, was ich halt hier so an Komödien kenne, was sich in der Bundesrepublik in den letzten Jahren so genannt hat. Also vieles wirkt dann sehr derb, teilweise auch überspielt, rückt meines Erachtens manchmal auch in die Nähe von dessen, was man mit Boulevardkomödie bezeichnet und scheut sich auch nicht, hin und wieder auch Karlauer zu benutzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so meine Meinung ist.
Sprechen mir aus dem Herzen. Es ist absolut, kann ich hundertprozentig unterschreiben. Das liegt aber daran, ich glaube jedenfalls, es liegt daran, dass die Pflege der Komödie bei uns nicht existiert hat über zu lange Zeit. Sicher gehört dazu nicht nur Humor und nicht nur der gute Einfall, sondern es gehört, um eine gute Komödie zu machen, ein ungeheures Maß an artistischen Fähigkeiten, die Regisseure, die hier sich an Komödien heranwagen, einfach nicht haben. Ich bin es zwar gewohnt, Komödien zu machen aus meiner Theaterzeit, und trotzdem ist es viel, viel schwerer und erfordert einen viel stärkeren physischen und geistigen Einsatz, eine gute Komödienszene so zu inszenieren und so zu schneiden, dass sie tatsächlich auch die Wirkung hat, die man ihr wünscht. Die Führung der Schauspieler zur Pointe, zur richtig gebrachten Pointe oder die Führung einer Szene, eines Arrangements dahin, dass der Zuschauer bereits im Bild den Sinn des Witzes vorfühlt, bevor er ihn dann begreift, ist eine schwierige Angelegenheit. Und ich habe immer die Komödienregisseure oder Komödienschreiber besonders bewundert. Interessant ist ja, dass aus Deutschland ein Mann wie Lubitsch kam, der einen bis heute noch gültigen Komödienstil geprägt hat. Der kam aus Deutschland, der kam aus einem Land, wo das eine eigene gute Kultur hatte. Die ist weg.
Ja, genau, bei dem Stichwort Lubitsch fällt eben auch wieder ein, was hier fehlt. Ja. Eigentlich so die Fortsetzung der, oder das, was in Amerika Sophisticated Comedy oder Screwball Comedy heißt. Während, wenn es überhaupt hier eine Tradition gibt, würde ich eher sagen, dass sie sich so zum Slapstick hin bewegt.
Und das wäre ja eine Bereicherung, wenn wir den Slapstick für uns auch kultivieren könnten. Aber wenn Sie an Sternheim denken zum Beispiel, oder ich meine jetzt einfach als deutscher Schriftsteller, dann hat er ja die deutsche Version der Sophisticated Comedy in sehr perfekter Weise gebracht. Nicht? Es ist ja heute auch, ich meine, ich habe den Versuch in einem Film mit Feine Gesellschaft gemacht, der vielleicht nicht in allen Teilen als sehr gelungen zu bezeichnen ist, aber der doch den Ansatz zur absurden Komödie deutscher Machart geben könnte. Nicht? Wenn man den Zuschauer dazu verführen kann, wenn es gelingt, ihn zu verführen, über Dinge, die er sonst bitter ernst nimmt, zu lachen oder sie leicht zu nehmen, wie die Entfernung von Hausbesetzern aus einem Haus oder den Verlust eines Vermögens einer sehr, sehr reichen Frau oder das Misslingen eines Bankraubs, das nicht ernst zu nehmen oder das nicht als eine böse Angelegenheit zu sehen, sondern darüber lachen zu können und über die kleinen Missgeschicke lachen zu können, die dann dazu führen, dass es nicht gelingt. Das halte ich zumindest für einen Ansatz. So war es auch gemeint. Nicht? Es sollte der Versuch sein, auf die Weise den Zuschauer zu erleichtern.
Um jetzt doch noch einmal auf Ihren neuen Film, Der Schnüffler, zu sprechen zu kommen. Die Hauptrolle spielt Didi Hallervorden. Und meine Erfahrung mit Didi Hallervorden als Zuschauer, der ich ihn nur aus dem Fernsehen her kenne, Nonstop Nonsense und so weiter, ist die, dass er eigentlich ein Komiker ist, der leicht zu übertouren droht. Das muss ja für einen Regisseur doch manchmal schwierig sein, ihn zu führen, ja? Also ihn genau im entscheidenden Moment zu bremsen.
Ich glaube, dass das Problem Didi Hallervordens darin liegt, dass er nicht geführt wird, in der Regel. Er ist ein Charakterkomiker ganz besonderen Formats. Das hat man leider in vielen Produktionen nicht bemerken können, weil die Übertreibung oder die Hochtourigkeit der Grimasse es abgedeckt hat. Sie werden, wenn Sie sich den Schnüffler ansehen, feststellen, dass er vollkommen anders sein kann. Er ist ein hervorragender Charakterkomiker und er hat nur da, oder wir haben gemeinsam nur dort die Grimasse oder eine Überziehung einer Szene zugelassen, wo es dramaturgisch verlangt war. Das heißt, die Szenen sind so gebaut worden, dass hier und da, um den Zuschauer nicht zu enttäuschen, der vielleicht nur wegen der Grimasse reingeht, er sich an dem ihm Vertrauten Didi Hallervorden erfreuen kann. Durchgehend finden Sie einen Charakterkomiker, der ihre Anteilnahme weckt, mit dem sie Mitleid haben, dem sie folgen, dessen Angst sie zu ihrer Angst machen können, wenn sie den Film sehen. Und das ist das Wesen der Komödie, nicht? Also es ist schon für mich eine außerordentlich interessante Erfahrung gewesen. Wir haben zum ersten Mal direkt zusammengearbeitet. Es war ein alter Wunsch von ihm und auch von mir. Er hat einmal in einer Fernsehproduktion, die ich gemacht habe, unter der Regie von Schulze Rohr, eine ernste Rolle gespielt und war hervorragend.
Ist denn die Rolle, die er jetzt spielt, auf ihn zugeschrieben worden oder?
Für ihn geschrieben worden, ja.
Welchen Rollentypus eines Komikers verkörpert er Ihrer Meinung nach?
Gibt es in Deutschland vergleichbar nicht neben ihm. Er ist ein Mann, der zwischen Fernandel, wenn wir jetzt ausländische Beispiele nehmen wollen, zwischen Fernandel und Alec Guinness sich bewegt, der auch die Substanz, die komische Substanz und die intellektuelle Substanz hat von Schauspielern oder Möglichkeiten dieses Formats. Seine Gefahr liegt darin, dass es ihm zu leicht gemacht worden ist, mit der Grimassenkomik viel Geld zu verdienen. Das ist eine Verführung, die meisten unterlegen sind. Er selbst fühlt sich dabei nicht wohl und er selbst wünscht sich nichts mehr, als ein überdurchschnittlicher Charakterkomiker zu sein. Und da führt dieser Film eine Stufe weiter.
Das Drehbuch zu dem Film schrieben Schmiege und Ratoike. Beide hatten selbst schon Erfolg in einer Co-Regiearbeit, Der Mann im Pyjama. Weshalb haben Sie den Film nicht selbst inszeniert, also Schmiege und Ratoike?
Ich glaube, dass Sie das gern gemacht hätten. Ich habe nicht gewusst, dass Sie es gern gemacht hätten, als man mich fragte, ob ich einen Film mit Hallervorden machen möchte. Und ich gerade Zeit hatte, weil ein Projekt, was ich in dem Sommer realisieren wollte, geplatzt war, habe ich gesagt, gern. Und später habe ich erfahren, dass die beiden es gern gemacht hätten. Aber wir haben uns sehr gut verstanden, wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Und ich finde auch das Buch jedenfalls in sehr großen Teilen ausgezeichnet.
Sie haben ein spezielles Stunt-Team eingesetzt.
Ja.
Können Sie mal da etwas näher drüber erzählen?
Ich habe mir sehr viele Stunt-Teams angesehen und mit vielen gesprochen und mich dann entschieden für eine Gruppe unter dem französischen Action-Regisseur Menegos, der ein ganz hervorragender Mann ist, der sehr viel mit Clouseau gearbeitet hat früher und auch mit anderen. Und er brachte die für diesen Film und für die Szenen, die ich ausgewählt hatte, um sie so zu inszenieren, dass der Zuschauer tatsächlich Überraschungen erfährt, die er nicht bei uns in deutschen Filmen gewohnt ist, dafür genau die richtigen Leute. Also ich habe mit denen angefangen, mich zu unterhalten, lange bevor wir angefangen haben zu drehen, und habe mit ihnen die Szenen entwickelt, wie wir sie machen wollten. Und sie haben nach dieser Vorgabe dann die Autos präpariert, die in unserem Film vorkommen. Und ich muss sagen, ich war überrascht. wie viel sie zustande gebracht haben. Ich habe sehr viel Special Effects und sehr viel Stuntmen in anderen Filmen benutzt und kennengelernt, auch internationale. Aber es blieb immer das Ergebnis etwas hinter dem zurück, was man sich erhofft hat. Und in diesem Fall haben sie sogar an 2 Punkten meine Erwartungen übertroffen.
Kunstfilm auf der einen, kommerzielles Kino auf der anderen Seite. Wo genau befinden Sie sich?
In einem sehr bedauernswerten Zwiespalt, könnte ich sagen, wenn man es humorvoll nehmen will. Ich habe die Filme, die ich gemacht habe und die keine Erfolge gewesen sind, sehr gern gemacht. Ich habe sie sehr geliebt und liebe sie heute noch. Und ich finde nach wie vor, dass ein Film wie zum Beispiel Verlorenes Leben, ich weiß nicht, ob Sie ihn zufällig gesehen haben, dass das einer der besten Filme der deutschen Produktion während der 10 Jahre gewesen ist, während ich Filme mache. Aber man muss wahrscheinlich irgendwann zur Kenntnis nehmen, dass das, was man liebt, nicht unbedingt das ist, was das Publikum sehen will oder was die Kinobesitzer unterstützen. Und die Erfahrungen, die ich auf dem Gebiet gemacht habe, sind so trostlos, dass ich sehr gern den Weg zurück zur Komödie gesucht habe. Und ich bin auch sicher, dass ich ich habe ja 5 Filme um das Thema Schuld und Sühne gemacht, dass ich das damit abgeschlossen habe und nicht nochmal einen Film über dieses Thema machen werde.
Was ist eigentlich der Anspruch, den Sie an Ihre Filme stellen?
Höchste Qualität, sowohl was die Erzählung der Geschichte betrifft, als auch was die technischen Seiten betrifft. Das heißt, also sowohl das Bild, die Kamera, das Licht versuche ich so zu gestalten, zusammen mit den Mitarbeitern, vor allem mit dem Kameramann, wie es mir vorschwebt, als auch die Geschichte unspekulativ im besten Sinne des Wortes zu erzählen, was meiner Meinung nach eben besonders gut gelungen ist bei Filmen wie Lord von Barmbek, Verlorenes Leben und Im Namen des Volkes.
Was Ihre Inszenierungsweise anbelangt, so habe ich den Eindruck, dass das eher eine konventionelle Inszenierungsweise ist, wobei eben oder gerade dadurch, finde ich, ein sehr starker Eindruck entsteht, der beim Betrachter nachhaltig wirkt. Mir ist das besonders aufgefallen bei der Standarte. Wie kommt das?
Das hat sich entwickelt, seitdem ich Regisseur bin. Sie nennen es konventionell.
Ich meine das also, damit wir uns nicht missverstehen, pejorativ, ja? Sondern als Abhebung von modern, so beispielsweise modern im Sinne, wie das damals die Nouvelle Vague gemacht hat und teilweise auch der neue deutsche Film.
Ich verstehe sehr gut, was Sie meinen. Es kommt aus der Erfahrung, dass der Schauspieler immer dann am stärksten ist, wenn man das Hauptaugenmerk darauf lenkt, die Substanz, die in ihm ist, zu wecken, herauszuholen und ihn zu entwickeln. Ich habe zum Beispiel den Gerhard Olszewski, der in 3 meiner Filme wichtige Rollen gespielt hat, vom Theater geholt, dort entdeckt. Er hatte noch keinen Film gemacht, als er zu mir kam. Und es ist gelungen, Gott sei Dank, und er ist auch sehr dankbar, so wie ich dafür sehr dankbar gewesen bin. Es ist gelungen, die ganze Kraftsubstanz, die er hat, in ganz verschiedenen Rollen zum Vorschein zu bringen. Sowohl bei dem Mörder Czoska in Verlorenes Leben, als auch bei dem Koperus im Mörder, wo er einen ganz anderen Menschen zu spielen hat als dort. Es kommt aber aus dem Schauspieler. Das heißt, ich habe die Aufgabe der Regie, abgesehen jetzt von der artistisch-technischen Seite der Gestaltung des Bildes, was ja sehr wesentlich ist beim Film. Ich habe die Schauspielerregie, die Arbeit mit den Menschen immer hauptsächlich unter dem psychologischen Aspekt gesehen, den anderen frei zu machen, um seine vielleicht brachliegenden oder verborgenen Kräfte herauszuholen.
Die Auswahl der von Ihnen verfilmten Literaturvorlagen ist doch sehr weit gefächert. Nach welchen Kriterien suchen Sie sich Ihre Vorlagen eigentlich aus?
Daraus hat man mir vielleicht sogar zu Recht einen Vorwurf gemacht, dass ich sie eigentlich, meine Vorlagen, nicht bewusst nach einer bestimmten Konzeption gewählt habe, wie das Leute wie Wenders oder wie die Trotter machen, sondern dass ich mich, wenn ich mich von einem Stoff, von einer Geschichte oder von einem Einfall habe fangen lassen, dann ohne rechts und links zu blicken, ihn einfach entwickelt habe und gesagt habe, das ist ein Film, den muss ich machen. Ich habe nie die einzelnen Filme als von vornherein oder vorher als Teil eines Gesamtwerkes gesehen und ich habe auch, bin auch nie auf die Idee gekommen, das in Buchform herauszubringen, sondern für mich ist ein Film ein ganz originäres Werk, was entsteht aus einer Idee, entwickelt wird und möglichst unbehelligt und möglichst ununterbrochen entwickelt werden muss. Daher diese scheinbare oder vielleicht sogar sichtbare Zufälligkeit auch, wobei Sie ausnehmen müssen den Zyklus der Verbrecherfilme oder sogenannten Verbrecherfilme, die sich einer aus dem anderen ergeben haben. Der Lord von Barmbek entstand aus der Zuneigung zu diesem merkwürdigen Menschen, dessen Memoiren wir gefunden hatten, und aus dem Lord von Barmbek entstand Im Namen des Volkes, und aus dem Film für die Gefangenen musste ein Film für die Richter und für die kommen, die sie verurteilen, weil die Not dieser Menschen meiner Meinung nach mindestens so groß ist wie derer, die verurteilt werden. Und daraus entstand Verlorenes Leben und daraus schließlich kamen dann die beiden Kriegsfilme, Standarte und Stern ohne Himmel. Aber sonst, der Lord von Barmbek entstand aus der Lust an diesem Schicksal, aus der Freude oder aus dem Vergnügen an der Art, wie dieser Mann sein Leben erzählt hat.
Man merkt das auch irgendwie, dass da eine Hinwendung zu dieser Person ist. Also es ist im ganzen Film zu spüren, finde ich. Und da könnte ich eigentlich nochmal anknüpfen, was Sie vorhin gesagt haben. Also in dem Moment, wo man merkt, dass Sie sich also mehr auf die Schauspieler konzentrieren, als, sagen wir mal, wie Sie jetzt die Szene einrichten oder drehen. Ja? Also wo man das Gefühl hat, hier ist das Interesse jetzt viel stärker bei den Menschen, die in dieser Geschichte spielen, oder das Interesse viel stärker an der Geschichte, als wie setze ich die Geschichte um, dann ist das sehr viel intensiver bei Ihnen, wenn das also vorhanden ist in den Filmen. Also ich glaube, bei der Standarte war das auch so der Fall. Das habe ich dann vorhin auch gemeint mit der konventionellen Inszenierungsweise. Ja?
Ich verstehe.
Sie haben für Ihre Filme eine Menge Auszeichnungen erhalten, darunter auch etliche Bundesfilmpreise, und trotzdem ist das Publikum Ihren Film mehr oder weniger ferngeblieben. Woran liegt das? Liegt das an einer falschen Verleihauswertung der Filme, dass die also nicht in Programmkinos, wo sie eigentlich hingehören, gelaufen sind oder nicht gezielt dort gelaufen sind?
Ich möchte es nicht nur den Verleihern anlasten, obwohl sie sicher einen wesentlichen Teil dazu beigetragen haben, dass die Filme zum großen Teil nicht eine breite Wirkung erzielen konnten. Es sind zwei Hauptgründe, glaube ich. Es ist erstens die Sprödigkeit der Filme. Die sind spröde. Wenn Sie diese Filme mögen, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das noch kein Maßstab für die Bereitschaft zu rezipieren eines breiten Publikums. Das heißt, ich bin immer davon ausgegangen, was mich wirklich interessiert. Politik interessiert mich ungeheuer und meine Filme sind alle absolut in einem sehr, sehr strengen gesellschaftspolitischen Engagement zu sehen, besonders die, über die wir gerade gesprochen haben. Interessiert eben offensichtlich das Publikum genauso begrenzt nur, wie es den Kinobesitzer fast gar nicht interessiert. Er will zum Beispiel Der Schnüffler ist mit 130 Kopien gestartet worden. Man hat von meinen anderen Filmen höchstens 20 Kopien gemacht. Das war Der Lord von Barmbek. Und der eine wirkliche Chance hatte, eine Breitenwirkung zu erzielen, wenn ich mich darum gekümmert habe, wie in Hamburg und Berlin, war das Kino über Wochen ausverkauft, ist zu früh von Konstantin, die damals die alte Konstantin, in dem Jahr 80 Filme herausbrachte, zu früh fallen gelassen worden. Die haben sich genau 3 Wochen um den Film gekümmert und dann war er für sie erledigt. Dann wurde er mitgeschickt und in den kleinen Kinos vielleicht auch gespielt, aber er wurde nicht mehr betreut. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wenn man Der Schnüffler ist ein Gegenbeispiel. 130 Kopien brauchen eigentlich nur 3 Wochen und das Geld ist im Kasten. Nicht? Aber ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass Sie den Eindruck haben, dass ich das von mir abwälzen möchte, die Schuld daran. Es liegt sicher zum größeren Teil daran, wie diese Filme sind. Verlorenes Leben zum Beispiel ist ein Film, um dessen Auswertung ich mich sehr stark gekümmert habe. Die Vorstellung, die ich besucht habe, wo ich kontrolliert habe, wie viele Menschen drin sind, waren meist halb bis dreiviertel voll. Und die Leute haben alle zum Schluss des Films sich die Augen gewischt, waren erschüttert. Wahrscheinlich ist aber das, was Sie weitererzählt haben, denen, die Sie gefragt haben, wie war es im Kino, was hast du gesehen, von der Geschichte her so gewesen, dass die Leute eine Scheu hatten, reinzugehen. Weil man sich eben einen Film, in dem ein Kindermörder auch noch das Mitleid des Publikums erregt, ein vermutlicher Kindermörder, nicht gerne ansieht. Das trifft in Variationen auf einige meiner Filme zu. Ganz bestimmt Das Messer im Rücken, das ist ein sehr gut gemachter Film, aber viel zu didaktisch, viel zu sehr vom Intellekt aufgefropft auf die Geschichte, ist einfach nicht angenommen worden vom Zuschauer. Da kann man machen, was man will.
Sie arbeiten auch als Fernsehregisseur. Gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen Film und Fernsehen?
Ja, ja, gewaltige, natürlich. Ich habe,
also ich meine,
ich habe nicht viel fürs Fernsehen gemacht. Das meiste, was ich gemacht habe, früher habe ich einige Fernsehfilme gemacht, später habe ich mehr Dokumentationen gemacht, die haben mich auch mehr interessiert, weil sie dem Fernsehen, jedenfalls so wie ich es für mich auffasse, mehr entsprechen. Die Fernsehspiele sind immer reduziert durch das sich Einrichten auf diesen winzig kleinen Bildschirm, der so wenig Tiefenmöglichkeit gibt. Filme, deren Wirkung von der Ästhetik sehr abhängig sind, wie zum Beispiel einer der schönsten Filme der Nouvelle Vague von der Varda, Le Bonheur, gehen im Fernsehen kaputt. Der ist effektiv kaputt gegangen. Dagegen gibt es wieder andere, die so einfach sind und so auf wenige Personen konzentriert, dass sie auch im Fernsehen eine starke Wirkung haben können. Aber sie sind natürlich, wenn sie einen Fernsehfilm machen, von vornherein darauf eingestellt, mehr Großaufnahmen, mehr ganz nahe Einstellungen zu machen, weil die schöne Totale, die im Kino die ganze Tiefe einer Landschaft oder eines Raums oder einer Beziehung zwischen Mensch und Raum zeigt, im Fernsehen einfach ohne Wirkung bleibt. Und damit verliert man den Zuschauer nicht, man verliert sein Interesse.
Am Anfang Ihrer Laufbahn stand die Theaterarbeit. Werden Sie da auch nochmal zurückkommen?
Ich glaube nicht. Theater finde ich langweilig geworden. Ich habe meine letzten Inszenierungen, die man mir angeboten hat, in Berlin am Kurfürsten Damm gemacht, wo man das flache Boulevardstück pflegt. Ich habe mir zwar noch Stücke aussuchen können, die etwas mehr Hintergrund hatten, wie zum Beispiel von Eckburn oder Testament des Hundes, solche Komödien. Es interessiert mich nicht mehr. Ich finde auch, dass das deutsche Theater einen seiner Höhepunkte weit hinter sich gelassen hat und dass es in einem bürokratischen Kampf um Strukturen und um Subventionen eigentlich die Lust am Spiel auf der Bühne und am Auskommen mit wenig Ausstattung, mit wenig Material völlig verloren hat. Ich finde es nicht mehr interessant. Es ist heute, Räume werden wichtiger genommen als die Beziehung der Personen zueinander, was das Wesen des Theaters ist. Bühnenbilder werden gebaut, die einem den Blick verstellen für das, was zwischen Menschen sich abspielt. Ich finde es sehr enttäuschend. Ich habe keine Lust, zum Theater zurückzugehen.
Wenn ich Sie dann vorhin richtig verstanden habe, werden Sie jetzt erst einmal bei der Filmkomödie bleiben.
Ja, ich richte mich auch darauf ein, allmählich aufzuhören als Regisseur. Ich habe eine Produktionsfirma, von der ich lebe, die fürs Fernsehen produziert, wo ich andere Regisseure beschäftige. Und ich habe sonst pro Jahr einen Film gemacht. Ich mache vielleicht noch zwei oder drei Filme, die in Vorbereitung sind, die ich ungern fallen lassen möchte. Aber ich glaube, nach den Erfahrungen, die ich gemacht habe und nach den Misserfolgen geschäftlich, die ich hinnehmen musste und die mich sehr viel gekostet haben, dass ich mich darauf einrichten muss, damit aufzuhören.
Gut, vielen Dank für das Gespräch.
Das war ein Podcast aus dem Archiv der Deutschen Welle. Schön, dass Ihnen das Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dw.de.